Also ich glaube, dass dann solche Sachen wie zum Beispiel zu schauen, was sind die positiven Nebenwirkungen einer an und für sich sehr schädlichen Entwicklung. Also was hat jemand davon gehabt, dass er so oft in der psychiatrischen Klinik war? Darf man nicht unterschätzen. Da bilden sich manchmal Freundschaften, die tröstend sind, unter Patienten. Da gibt es manchmal gute Tipps. Da gibt es häufig so ein Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Anderen geht es ähnlich. Also ein Gefühl von Akzeptanz. Und wenn Sie sich so Verläufe anschauen von Patienten, stellen Sie häufig fest, wenn die zum 10. Mal kommen, kommen sie aber bei Weitem nicht mehr so lange wie in die Klinik. Und sie kommen mit weniger starken Anfangssymptomen. Also selbst wenn das so ein hoffnungsloser Verlauf erscheint, nach dem Motto schon zum 10. Mal da, ist das 10. Mal meistens ein anderes als das 1. Mal. Also ein sehr viel... Ich habe gerade heute Mittag mit einer jungen Frau gesprochen, die jetzt, als ich sie das letzte Mal traf, dachte ich mir, jetzt kommt ihr 9. Aufenthalt. Und sie erzählte, wie sie sich an alles erinnert hat aus den letzten 8 Aufenthalten und dann gesagt hat, nee, ich schaffe es allein zu Hause. Alleine mit meinen Stimmen, mit der Unterstützung von 2 guten Freundinnen und einer ambulanten Psychiaterin.
Wow. Ich stelle mir die Frage, wenn ich Ihnen so zuhöre, warum gibt es das nicht in jeder Klinik? Oder wo wird überhaupt schon überall nach diesem Modell gearbeitet?
Ja. Ich hätte 2 Antwortversuche. Die Hauptantwortversuche ist, wir tragen ja auch in den psychiatrischen Einrichtungen den Ballast von 200 Jahren auf unseren Schultern, wenn nicht noch mehr. Hm. Wenn ich ganz weit zurückgehe, vor 1800 waren ja psychische Störungen ein theologisches Problem, also ein Problem von Versündigung, von schlechtem Lebenswandel. Patienten, die in Ketten gelegt wurden. Dann kamen wir so ab 1850 in eine Phase, wo das im Wesentlichen für ein Hirnproblem gehalten wurde. Und aus der Phase sind wir heute natürlich auch noch nicht raus, weil es sicherlich auch teilweise ein Hirnproblem ist. Und wir sind aber in den, ich will mal sagen, 1880 bis 1975 in der Phase gewesen, dem psychisch Kranken tut es gut, wenn er relativ früh an einen Ort kommt, wo es ruhig ist und gut ist und wo er dann sein Leben lang bleiben kann und durch die Anforderungen des modernen Lebens nicht zu sehr gestört wird und auch seine Familie nicht stört und die Öffentlichkeit nicht stört. Das ist erst 1975, 1980 geht diese Phase erst zu Ende. Das ist erst 40 Jahre her. Und da haben wir einen riesen Schritt davon gemacht. Aber wir haben... bis heute glaube ich noch keine, also ich muss vorsichtig sein, weil man unterschätzt manchmal den Fortschritt, der gemacht worden ist. Mhm. Es gibt viele Kliniken, die psychosoziale, psychotherapeutische und pharmakologische und manchmal auch andere biologische Behandlungsweisen intelligent miteinander kombinieren. Sie sprechen aber zum einen den Angehörigen und dem sozialen Umfeld wenig heilende Potenzen zu, also im Sinne von heilenden Möglichkeiten.
Ja, verstehe.
Sondern erleben das Umfeld als eines, was man gut informieren muss, damit die beruhigt sind und so weiter. Aber was eigentlich in der stationären Behandlung eigentlich keine tragende Rolle spielt.
Da fehlt das mit Einbeziehen im Gegensatz. Ja, weil,
schauen Sie, die meiste Theoriebildung ist bei uns sowohl in der Pharmakologie als auch in der Psychotherapie eine individuelle. Mm. Angehörige kommen nur als gedachte Angehörige oder gefühlte Angehörige, aber nicht als reale Angehörige. Selbst in ganz modernen, interpersonellen, interaktionalen Psychotherapieformen, modernen Formen auch der Tiefenpsychologie oder der Verhaltenstherapie, kommen im Regelfall die Angehörigen als Gedachte. Mhm. Also vor allem bei den tiefenpsychologischen Modellen und in den verhaltenstherapeutischen Modellen eher auch als Menschen, die man dann informieren muss, was los ist, damit die, ich sag mal salopp, damit die keinen Blödsinn machen, also damit die keine expressed emotions, die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen, vielleicht auch noch helfen, den Patienten zu erinnern, seine Medikamente gut zu nehmen, sie ein Stück weit zu trösten, dass sie nicht die Ursache des Ganzen sind und sie zu unterstützen, dass sie sozialanwaltliche Unterstützung finden, also ein gutes, betreutes Wohnen für ihren und so weiter. Ne? Mhm, das heißt, die Angehörigen werden schon einbezogen, aber nicht als im Kern des Heilungsprozesses. Und die Arbeitsweise hat ja die Idee, man kann Angehörige sozusagen in den Kern des Behandlungsprozesses produktiv mit hineinnehmen. Theoretisch wird Ihnen da niemand widersprechen, aber praktisch ist das noch keine Realität.
Woran liegt das? Ist es zu anstrengend? Ja. Arbeiten die nicht mit? Wollen die nicht mit einbezogen werden?
Also das gibt es sicherlich auch. Mhm. Es gibt vor allem bei chronischen Patienten Menschen, da haben die Angehörigen die Nase voll und sagen, bitte lass mich in Ruhe damit. Je jünger der Patient, umso unwahrscheinlicher. Und je enger die Bindung auch noch vorher ist. Heute kommt ja niemand mehr ein Leben lang in die Psychiatrie, sondern ist nach einem Monat meistens wieder draußen. 2 Monate in schwierigen Verläufen, 6 Monaten. Das heißt, die Partner, die Kinder, die Eltern bleiben heute anders als früher im Kontakt und sind dadurch viel involvierter, einfach dadurch, ne? Dass es ja nicht mehr abgegeben wird. Also ich glaube, es ist viel mehr Bedarf bei den Angehörigen als heute. Dadurch auch viel mehr Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Man braucht eine gute, plausible Theorie, die sagt, ihr Angehörigen seid nicht dran schuld, dass der jetzt durchgedreht hat, aber ihr könnt ein bisschen mit uns zusammen mithelfen, dass der da langsam wieder rauskommt und beim nächsten Mal nicht so heftig da reinkommen muss. Und diese sagt, ja, da gibt es einen großen Anteil der individuellen Biologie. Also manche von uns sind einfach viel aufregbarer, erregbarer, durcheinanderbringbarer, verwirrbarer als andere. Deshalb 2 Geschwister in derselben Familie können psychiatrisch vollkommen entgegengesetzte Geschichten haben. Nicht? Häufig haben viele berühmte Psychiater haben ein psychisch krankes Familienmitglied, das sie oft sogar selber behandelt haben. Egon Bleuler zum Beispiel ist ein berühmtes Beispiel. Er hat das ganze Leben lang seine Schwester behandelt. Luc Jompy hat vor kurzem auch geschrieben, dass er, ich glaube, seine Mutter eine Psychiatriepatientin gewesen ist. Nicht so selten.
Haben Sie denn auch ein Best-Practice-Beispiel, wo es wirklich gut funktioniert?
Ja, mehrere.
Okay, schön.
Also wir haben das ja bisher in, glaube ich, 11 oder 12 Kliniken gemacht. Ich nenne einfach ein paar. Also zurzeit laufen diese Weiterbildungen in der Rheinischen Landesklinik in Mönchengladbach. In sehr großem Umfang, da bin ich sehr beeindruckt, wie das dort umgesetzt wird. Sie laufen auch in einem Teil der Bethelschen Anstalt in Bielefeld, sehr bekannte, traditionsreiches Krankenhaus. Die ganz im anderen Seite der Republik, derzeit in dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Weisenau, also in Ravensburg. Und in einer besonders pointierten Art und Weise in Wangen im Allgäu. Das ist eine Dependance der Ravensburger Klinik, wo es phasenweise sehr gut gelaufen ist. Und jetzt vielleicht im anderen Bereich, auch wieder ist in Paderborn. Das ist lange Zeit unsere Musterklinik gewesen, wo auch 20 Krankenpfleger eine systemische Weiterbildung vollkommen abgeschlossen haben. Inzwischen überall in der Republik selber auch weiterbildend oder manche von denen weiterbildend mit unterwegs sind. Es gibt ein paar Kliniken, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie das läuft, weil die Chefärzte gewechselt haben. Und es scheint so zu sein, dass das so läuft, das braucht eine aktive Unterstützung der Chefärzte. Wenn da ein anderer Chefarzt kommt mit einer anderen Orientierung, wird es schwer, das so fortzuführen.
Wie kann man das denn kontrollieren? Das war jetzt gerade das, was ich mich gefragt habe. Wie kontrolliert man denn, wie läuft das? Gibt es regelmäßige Treffen, wo man sich austauscht? Gibt es irgendwelche Evaluationstools?
Ja. Da sprechen Sie etwas an, wo wir noch viel zu tun haben. Wir haben auf der Basis des SYMPA-Projektes oder sagen wir mal durch Ideen aus dem SYMPA-Projekt beeinflusst im Jahre 2010 in der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung, Familientherapie, DGSF, angefangen etwas Neues, nämlich DGSF-empfohlene Einrichtungen zu zertifizieren. Dazu gehören inzwischen, glaube ich, auch 4 psychiatrische Einrichtungen und bald 6, also Sie sehen noch nicht so viele. Zwischen diesen Einrichtungen gibt es eine Praxis gegenseitiger Besuche. Also wir haben so einen Kriterienkatalog entwickelt, woran erkenne ich, dass meine Klinik nach dem SYMPA-Konzept arbeitet. Man schreibt das auf.
Okay.
Und dann kommen die aus der anderen Klinik zum Besuch und sagen, ja, nun zeigt uns mal, was er da geschrieben hat.
Spannend.
Und dann sagen die Gastgeber, ja, kommt doch jetzt mal mit in unsere Teamsitzung, kommt mal mit in eine Visite. Also nicht alle von euch, aber ein oder zwei von euch. Kommt mit in die Mittagsübergabebesprechung, kommt mit in ein Gespräch mit Herrn Meier, der das dafür offen ist. Und schaut euch das mal einen Tag lang hier an und unterhaltet euch einfach mal mit verschiedenen Mitarbeiter- und Patientenfraktionen. Und am besten am Ende des Tages unterhaltet euch nochmal mit 2 Angehörigen, die gerade da sind. So, und dann diskutiert man, was man beobachtet hat. Die anderen machen es umgekehrt auch. Das geht über ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann müssen die anderen bescheinigen, dass das, was die anderen behauptet haben, auch ihren Erlebnissen entspricht. Das ist eine Art von kollegiale Rückmeldung, Kontrolle, Anschauen. Wovon wir nichts halten, ist rumgehen mit einer Kriterienliste, wo wir sagen, der Kandidat hat 72 Punkte, aber 22 fehlen noch.
Ja, ja.
Weil die Kliniken sind extrem unterschiedlich. Also eine sehr starke Akutklinik mitten in der Großstadt ist anders als eine mehr Reha-artig orientierte Einrichtung mehr auf dem Lande. Da können Sie eine Einrichtung, der medizinische Dienst 20 Behandlungstage erlaubt, können Sie nicht mit einer Einrichtung, wo 6 Monate durchaus möglich sind, vergleichen. Also Sie müssen der Vielfalt der psychiatrischen Kliniken gerecht werden.
Spannend ist ja auch, dass man durch so eine Überprüfung, nenne ich es jetzt mal, auch gleichzeitig einen Mehrwert hat und was lernt von der anderen Klinik.
Ja, wir sind da sehr begeistert von diesem Modell der DGSF empfohlenen Einrichtungen. Es ist noch viel verbreiteter in der Jugendhilfe. Da sind inzwischen um die 25 Einrichtungen dabei. Der Unterschied ist der, die Jugendhilfeeinrichtungen haben davon einen konkreten Nutzen, weil sie konkurrieren miteinander um Überweisungen der Jugendämter. Psychiatrische Kliniken haben meistens ein Versorgungsgebiet, für das sie häufig als Monopolist zuständig sind.
Ja.
Sie haben keine Veranlassung, um Patienten zu konkurrieren. Von daher ist das für sie ein zusätzlicher Aufwand, wo jeder kaufmännisch denkende Geschäftsführer erstmal sagt, ja, muss das denn sein? Ne? Es ist, wo es jetzt ein Thema wird, ist beim jetzigen Personalmangel. Also wir erleben, dass das vor allem bei der Suche nach Assistenzärzten und Oberärzten, teilweise aber auch guten Psychologen und Sozialarbeitern, da wird das zu einem Wettbewerbsvorteil.
Da habe ich aber noch eine Frage, wenn Sie jetzt gerade den Personalmangel ansprechen, ja. Wie ist denn, weil da kommt gerade bei mir so ein kleines Dilemma im Kopf zusammen, Personalmangel und dann aber auch die Schulungen für die Mitarbeiter, das erfordert auch wieder Zeit. Wie ist denn da die Bereitschaft? Sagt man ja, ist es wert oder nee, haben wir gerade keine Zeit für, wir arbeiten so weiter, wie wir es immer getan haben?
Das ist sicherlich die größte Herausforderung für die Krankenhausorganisation. Wir machen gerne 2 Kurse gleichzeitig, weil dann immer die Hälfte im Kurs sein kann und die Hälfte arbeiten oder im Urlaub sein kann.
Sehr gut.
Die Hälfte meistens reicht, um einen hinreichenden Betrieb an diesen beiden Tagen aufrechtzuerhalten.
Und ich glaube, Sie sagten auch viel am Wochenende, ne? Oder habe ich das falsch gespeichert? Freitag?
Ich bin christlich aufgewachsen, also der Sonntag finde ich, also auch in der modernen Welt finde ich, sollte der Sonntag frei bleiben. Und wir sind nicht so scharf auf den Samstag. Das ist eine Aushandlung mit den jeweiligen Kliniken.
Okay.
Die Kliniken machen das als Arbeitszeit. Die rechnen es anderen für ihre Arbeitszeit. Das ist ein Investment der Klinik. Ne? Kann man sich in Euro ausrechnen. Die Klinik investiert also Honorar für uns und Freistellungszeit für ihre Mitarbeiter. Nächste Frage ist, hat die Klinik genug Personal, um das umzusetzen? Und da ist, haben wir frühzeitig gesagt, sie hat es nicht, wenn das alles die Ärzte machen sollen. In einem Landeskrankenhaus oder in einem modernen Psychiatrie haben Sie häufig Stationen mit, sagen wir mal, 20 Leuten und anderthalb Stations- oder einen Stationsarzt, der muss manchmal noch auf einer anderen Station aushelfen oder war gestern im Nachtdienst, kommt deshalb erst heute Nachmittag und ist mit vielen auch medizinischen Aufgaben überlastet. Deshalb versuchen wir, die meisten Kompetenzen für alle Mitarbeiter zu trainieren. Das heißt insbesondere auch für alle Pflegemitarbeiter, weil die machen 70%, 80% der Mitarbeiterschaft. Die sind da hochgradig interessiert dran. Die Herausforderung ist, dass die sich das trauen und dass sie das Gefühl haben, die Ärzte finden das auch gut. Das ist insbesondere beim Führen von Familiengesprächen kann das heikel sein. Also darf ein Familiengespräch von einer Krankenpflegekraft geführt werden. Das muss sozusagen insbesondere zwischen Pflegedirektion und ärztlicher Direktion intern ausgehandelt werden, wie da die Verantwortungsregelung sein. Die Praxis zeigt, es funktioniert sehr gut, wobei erfahrungsgemäß Leute aus der Pflege ein bisschen länger trauern, wie sie sich sozusagen ermächtigt fühlen, in den entsprechenden Habitus zu gehen, ein Gespräch auch zu leiten und zu sagen, vielen Dank, wir wissen, dass Sie noch viel zu sagen haben, aber jetzt würde ich gerne erstmal hören, was Ihre Frau dazu meint.
Wie ist denn Ihre Erfahrung da jetzt von in Anbetracht der letzten Jahre? Das werden eher Teams weiter, führen eher Teams die Weiterbildung durch oder sind es wirklich Einzelpersonen, die sich da kundig machen und sagen, ich möchte da gerne mich weiterbilden?
Na, das kann ich jetzt nicht vergleichen. Also meine Erfahrung ist, an Weiterbildungsinstitute wie unser Helm-Stierlin-Institut kommen im Regelfall Akademiker. Da kommen bisher wenig Pflegekräfte. In der Pflege gibt es, also Pflege verdient weniger, also schon die Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Teilnahmegebühren ist eine größere Herausforderung. Und auch die Tradition, also meine Wahrnehmung ist, Pflege fährt nicht so weit weg, um 300 Kilometer woanders eine Weiterbildung zu machen. Ist jetzt inzwischen erleichtert, weil es inzwischen auch in jeder Kreisstadt ein systemisches Weiterbildungsinstitut gibt. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass man zwangsläufig nur noch zu den Guten muss man besonders weit fahren, manchmal. Also das hängt mit zusammen, wie man die, das zwischen den Berufsgruppen verteilt. Zweite Herausforderung ist dann aber auch nochmal die Behandlungsprozeduren durchzusichten auf Unnötiges. Also man macht ja vieles dreimal und viermal, wenn man es nicht zentralisiert. Und wenn Sie eine gute Auftragsklärung, die irgendwo schriftlich in der Akte und die idealerweise der Patient sozusagen noch auf dem Zettel bei sich trägt und geht dann in die Ergotherapie und sagt, guten Tag, mein Name ist Schmidt. Sie, schauen Sie mal hier, die Behandlungskonferenz hat gesagt, Sie sollen jetzt mit mir an meinem Selbstwert arbeiten, indem Sie mir helfen, Schreinerarbeiten mit wenig Fehlern auszufüllen. Und das sollen Sie mit mir jetzt mal die nächsten Tage probieren, wie weit Sie kommen. Also der Patient selber auch als aktiver Mittransporteur und Mitsteuerer der Behandlungsentscheidungen ist. Wir haben die Vermutung, wenn man das schnell macht, dass man eine Reihe von klassischen Konflikten, die in schlecht vorbereiteten Teambesprechungen gar nicht so selten sind, sich damit einsparen kann. Aber insgesamt ist es ein Wunderpunkt, wenn man gar keine Zeit zum Reden hat, hat man gar keine Zeit für Sympa.
Ja, ja,
okay. Also, und Sympa ist wie jede gute Psychiatrie an eine hinreichende Personalausstattung gebunden. Ob sie größer ist als in anderen Formen anspruchsvoller psychotherapeutisch orientierter Psychiatrie, das glaube ich nicht. Also es ist mehr Aufwand, andere herbeizuholen. Aber Sie müssen sich vorstellen, Mehrpersonengespräche sind etwas Seltenes. Das machen Sie in so einem Aufenthalt einmal, vielleicht zweimal. Das machen Sie nicht jede Woche zweimal. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, ein Gespräch mit dem Partner oder mit den Eltern dabei oder den Kindern erspart die nächsten vier Einzelgespräche.
Das ist ja auch eine spannende Frage.
Es erspart die vier nächsten.
Wie ist es denn von der Frequenz? Genau, wann arbeite ich immer wieder im Team? Wann setze ich mich neu zusammen? Wird das individuell immer vereinbart oder gibt es da einen bestimmten Leitfaden?
Na, folgen wir sozusagen den Eigenrhythmen, die die Klinik entwickelt hat. Okay. Was ich als typisch kenne, ist eine wöchentliche große Fallbesprechung, häufig noch daneben, also meistens ohne die Patienten, und eine Visite, wo typischerweise Oberärztin, Oberarzt mit einigen aus der Personal versucht, an einem Morgen alle Patienten durchzugehen. Das sind sozusagen so die zentralen Veranstaltungen. Die meisten Stationen haben zweimal die Woche eine gruppentherapeutische Veranstaltung im verbalen Bereich und häufig auch zweimal eine Gruppentherapieveranstaltung im nonverbalen Bereich, entweder Musik oder Kunstgestaltung. Mhm. Es gibt häufig, ich will mal sagen, Freizeitaktivitäten wie Ausflüge oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Sportveranstaltungen, die erstmal einen Freizeitcharakter haben, aber wo man natürlich viel erlebt, auch mit den anderen Patienten, und die man nebenher von den Mitarbeitern viele Rückmeldungen bekommt. Was jetzt im Systemischen dazukommt, sind eben die Familiengespräche. Und idealerweise finde ich es inzwischen, wenn man das kombiniert mit sogenannten Multifamiliengruppen. Das heißt, dass man, das ist aber ein Setting, was noch nicht überall realisiert ist, das ist aber eine andere Bewegung, die so mit Symbol zeitgleich zurzeit gerade läuft, nämlich man bringt mehrere Familien, die alle am selben Problem leiden, aber ansonsten unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, zusammen in ein moderiertes Setting mit zwei Familientherapeuten und lässt sie über eine Reihe von Sitzungen sich gegenseitig bei der Lösung ihres gemeinsamen und doch so unterschiedlichen Problems beraten. Also das ist aber noch eher Wunschvorstellung. Ich glaube, das ist in den Kliniken noch sehr selten repräsentiert. Es häufiger sind Angehörigengruppen, und die kann man natürlich auch sehr gut machen. Ne? Also ich glaube, eine gute Angehörigengruppe, die nicht sich beschränkt auf eine Informationsvermittlung. Reine Informationsvermittlung, selbst im verhaltenstherapeutisch-psychoedukativen Ansatz, sind viel weniger effektiv als Angehörigengesprächsgruppen, die den Angehörigen für ihr Erleben hinreichend Raum geben und die auch Raum geben zu einer Art kollegialen Beratung. Vielleicht erlauben Sie mir an der Stelle noch einen meiner Lieblingsgedanken.
Gerne.
Es gibt so in der Wissenschaftstheorie und vor allem in den narrativen Theorien gibt es so das Konzept des Local Knowledge, also des lokalen Wissens. Gemeint ist damit, Menschen wissen Sachen, die stimmen in ihrem Umfeld. Die stimmen nirgendwo anders. Oder sie müssen jedenfalls nicht stimmen. Die Wissenschaft hat sie auch nicht herausgefunden. Aber in ihrem Umfeld weiß man das. Ich sage ein Beispiel: Eine Mutter, die schon seit 30 Jahren mit ihrem geistig behinderten erwachsenen Kind zusammenlebt, die weiß zum Beispiel, dass man dieses Kind morgens vor 9 am besten nicht anspricht. Wenn man es anspricht, am besten nicht von hinten, sondern von vorne, weil es sonst irritiert ist. Und dass man es möglichst nicht zu viel fragt. So, das steht so in keinem Lehrbuch drin. Das kann die Wissenschaft auch nicht für jeden geistig behinderten Menschen neu. Das ist lokales Wissen.
Ja, verstehe.
Therapie basiert auf der Idee, das lokale Wissen der beteiligten Menschen zu erkunden und dann zu versuchen, es gemeinschaftlich zu nutzen.
Auch sehr spannend. Sie sagten auch gerade kurz so verhaltenstherapeutisch. Das ist ja auch eine Frage, die mich interessiert. In der verhaltenstherapeutisch geprägten Versorgungslandschaft, nehmen Sie da eine Veränderung wahr? Also, dass da viel mehr Resonanz und Offenheit auch für andere Modelle herrscht?
Also ich weiß vieles nicht, was ich wissen müsste, um Ihre Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, ob die psychiatrische Klinik tatsächlich, Kliniklandschaft so verhaltenstherapeutisch dominiert ist. Ich weiß, 70% aller Psychotherapeuten haben in den letzten Jahrzehnten eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht. Ob das die Kliniken so prägt, das muss ja noch nicht so sein.
Das stimmt.
Zweite Frage, ich nehme die verhaltenstherapeutische Landschaft da sehr heterogen wahr. Mir scheint, dass Verhaltenstherapie, wenn man genau schaut, in sich die heterogenste Therapierichtung ist, die ich kenne, weil sie eben so mit großem Interesse vollkommen fremdartige Modelle permanent in sich integriert hat, also zu den emotionsfokussierten. Ich würde denken, wenn man unter verhaltenstherapeutisch versteht, gehen wir mal ein bisschen ins Fachchinesische rein.
Gerne.
Konzepte etwa von Lazarus und Konzepte, die so mit der Verhaltensanalyse, also mit individualisierten Verhaltensanalysen arbeiten, für jeden Patienten seine Verstärkungssituation rauszufinden, die kommen häufig zu sehr individualisierten Behandlungsideen. Und da spielen häufig auch Angehörige eine bedeutsame Rolle. Da ist in der Praxis, glaube ich, nicht so ein richtigen Riesenunterschied. Wenn Sie mit Verhaltenstherapie meinen, ein sehr stark durchmanualisiertes Vorgehen, was so sagt, bei Borderline machen wir DBT, bei Depressionen machen wir IPT, ja, und so weiter. Bei chronischen Depressionen machen wir CBEST. Und das machen wir sozusagen schematisch, sobald wir die Diagnose kennen. Dann ist da sicherlich ein bedeutsamer Unterschied. Gleichzeitig, also gute Skills aus der dialektisch-behavioralen Therapie nutzen fast jedem aufgeregten Menschen, auch wenn er sich in einer systemisch arbeitenden Klinik befindet. Also das sehe ich sehr pragmatisch. Viele dieser trainingsorientierten Vorgehen haben ja gute Übungsideen entwickelt, die jeder einigermaßen intelligente Systemiker nutzen sollte und kann.
Sehr interessant beantwortet. Vielen Dank. Jetzt würde ich abschließend gerne noch mal von Ihnen wissen, was sind die wichtigsten Merkmale dieses, ja, vom Simpa-Modell? Was sind die wichtigsten, ja, Merkmale? Bleiben wir mal dabei.
Ja, erstens der Einbezug der Familie und anderer nahestehender und engagierter Bezugspersonen in die vor allem stationäre Behandlung. Mhm. Und zwar nicht nur als jemand, den man informieren muss, sondern als jemand, der eine nicht unwichtige Rolle bei der Mitbehandlung spielt. Dem auch angeboten wird, sein Mitleiden mitbehandeln zu lassen. Das wäre aus meiner Sicht der erste Punkt. Der zweite Punkt, eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit unter einem gemeinsamen globalen Modell, in das dann aber viele individuelle Modelle auch anderer Therapieausbildungen sich gut hineinfügen können. Aber dieses Arbeiten im arbeitsteiligen Team, vielleicht sogar in einer gewissen Kooperation mit Leuten aus Nachbarabteilungen, das wir im Sympa-Konzept sehr üben. Und als drittes und letztes, so im Hintergrund, das ist aus dem Hintergrund der systemischen Therapie, einen hohen Therapieoptimismus verbunden mit einem niedrigen Therapieerfolgsdruck. Wir glauben, dass das hier alles gut werden kann. Es muss aber keineswegs so furchtbar schnell gut werden. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann gibt es dafür auch gute Gründe.
Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die tollen Antworten. Ich glaube auch gerade, dass in diesem Gespräch zwischen uns ganz, ganz deutlich wird, auch Fragen, die einem, also gerade unseren Hörerinnen und Hörern in der Praxis fehlen, die dadurch einfach auch beantwortet werden. Und Sie haben uns ja einen sehr tiefen Einblick in dieses Modell gewährt, vor allem auch in die Weiterbildung. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Sollten noch Fragen kommen, bitte ich alle, diese Fragen in den Kommentaren zu stellen. Ich werde sie sammeln und dann auch gerne an Professor Dr. Jochen Schweizer weitergeben und um eine schriftliche Beantwortung bitten. Bitte?
Würden Sie mir noch eine Bemerkung erlauben?
Ja, natürlich.
Ich mache noch ein bisschen Werbung für die, die ein bisschen was drüber lesen wollen. Es gibt ein kleines Büchlein, Sympathische Psychiatrie. Ist von 2010. Wir werden es irgendwann mal aktualisieren. Aber die Kerngedanken sind eigentlich unverändert. Kostet 19,90 Euro, glaube ich. Und beschreibt in der ersten Hälfte die Denke dahinter und in der zweiten Hälfte die Praxis, wie man es machen kann.
Super, vielen Dank. Das wird auch verlinkt. Also wer das Buch haben möchte, kann direkt einfach unten auf den Link klicken. Und dann ist das Buch in einigen wenigen Tagen da. Ja, vielen Dank, Herr Schweizer.
Vielen Dank, ein schönes Gespräch.
Danke, finde ich auch. Ich hatte Spaß. Alles Gute.
Ja, bis bald.